Amen dazu. Was Gott zusagt, das hält er zu 100%. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Schlagt gerne eure Bibel mit mir auf. Im Galaterbrief, Kapitel 3. Und lasst uns hören, was Gott uns hier in seinem Wort sagt. Ich lese Galater, Kapitel 3, ab Vers 26 bis Kapitel 4, Vers 7. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit die, welche unter dem Gesetz waren, damit er die loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Hier wird ganz viel über Erbschaft geredet. Ich meine, so ein richtig großes, dickes Erbe. Wer würde dazu schon Nein sagen? So eine Villa direkt an einem privaten See, drumherum, einfach nur Ruhe, Idylle. Und dann noch 4 Millionen mal eben auf dein Konto, ohne natürlich die Abzüge von der Erbschaftssteuer und das ganze Lästige. Wenn euch das einer anbieten würde, wer würde dazu Nein sagen? Es gibt Menschen, denen ist dieses Thema so wichtig, für die ist das Erbe so wichtig, dass sie alles Mögliche tun, um es zu bekommen. Es gibt Erbbetrüger, Erbschleicher. Es gibt da allerlei Streitigkeiten, vor allem wenn mehrere Erben oftmals beteiligt sind. Hauptsache, man bekommt ein großes Stück von dem Kuchen ab. Und anstatt einfach abzuwarten und vielleicht den Eltern zu vertrauen, dass sie es schon gut aufteilen werden, da gehen die Ellbogen raus, man versucht sich einzuschleimen, man versucht zu lügen und zu betrügen, Dokumente zu fälschen. Da entsteht Hass bei vielen Menschen. Ja, es ist sogar schon vorgekommen, dass Menschen für ein Erbe gemordet haben. Wie geht es uns, wenn wir an unser Erbe von Gott denken? Ich habe gerade gelesen, du bist Erbe, du bist Erbe Gottes. Ich hoffe, ihr hattet noch keine Mordgedanken wegen dieses Erbes. Es ist ja auch völlig unnötig. Die Frage ist trotzdem, kannst du einfach in Ruhe vertrauen darauf, dass Gott dir dein Erbe zuteilen wird? Oder fragst du dich manchmal, was dich selbst betrifft, reicht das, was ich da bringe? Reicht mein Glaube aus? Bin ich wirklich gut genug in Gottes Augen? Andere leisten doch viel mehr als ich, wenn ich die angucke. Die sind so viel bessere Christen. Ich weiß nicht, ob es bei mir reicht. Oder du fällst von der ganz anderen Seite vom Pferd und guckst die anderen an und denkst, naja, ist ja klar, dass ich ein Erbe Gottes bin. Gibt es auch. Ich bin ja wesentlich besser als all die anderen. Es gab hier zu der Zeit von den Galatern, in die Zeit, in die Paulus hineinschreibt, gab es beide. Es gab diese Leute, die gesagt haben, wir sind so viel besser. Wir wissen es besser, wir sind bei Gott mehr angenommen, weil wir sind richtige Juden, wir halten uns an das Gesetz und wir haben die Beschneidung. Und die haben die anderen in der Gemeinde in Galatien sehr verunsichert, wo wirklich so eine Angst da war, reicht es wirklich? Reicht der Glaube an Jesus wirklich aus? Bin ich wirklich gut genug? Und diese Juden, die da in diese Gruppe von Juden, die da reingekommen sind in diese Gemeinde, die haben so viel Unruhe gestiftet, die haben gesagt, nein, nein, ihr braucht noch mehr. Und die Unsicherheit unter den Galatern ist immer größer geworden, sodass viele wieder angefangen haben, einen anderen Weg zu wählen zu diesem Erbe. Sich doch wieder bei Gott einzuschleimen und das Gesetz zu halten. Und in unserem Abschnitt heute, den ich gelesen habe, da gibt Gott auf diese Frage, wie wir zu Erben werden, eine sehr, sehr tröstliche Antwort. Auf diesen Drang, sich das Erbe selber zu erarbeiten, gibt Gott hier eine sehr schöne Antwort. Und deswegen lautet das Thema, wie Gott uns zu Erben gemacht hat. Gott sagt hier, ich habe etwas an euch getan. Ich habe euch schon zu Erben gemacht, und zwar indem ich euch adoptiert habe. Und deshalb lauten noch die zwei Predigtpunkte. Wir sind adoptiert durch Glauben an Jesus. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, wir sind adoptiert durch den Gehorsam von Jesus. Also zwei Punkte, die wir uns anschauen. Der erste ist, Gott macht uns zu Erben, indem er uns adoptiert durch den Glauben an Jesus. Bevor wir uns mal anschauen, was die Galater so verunsichert hat, stellt euch mal die Frage, was steht hier auf dem Spiel? Worum geht es eigentlich, wenn wir hier von dem Erbe sprechen? Ich meine, wenn wir ins Alte Testament reinschauen, da ging es ganz oft um dieses Land Kanaan. Ganz oft war das so das Ziel, das Erbe, was Gott dem Volk gegeben hat. Auch David hier in dem Psalm, wenn er davon spricht, dass Gott ihm sein Los sichert oder sein Los zuteilt, dann war das diese Auslosung des Landes, die verteilt wurde an das Volk Israel. Daher kommt dieser Gedanke. Aber gilt das jetzt auch uns? Suchen wir so ein fernöstliches Land, Kanaan? In gewisser Hinsicht schon, aber die Bibel zeigt uns ganz klar, dass unser Erbe so viel größer ist. Ja, Paulus spricht im Römerbrief davon, dass Abraham und sein Same, also Abraham und alle, die nach ihm kommen, dass sie die ganze Welt erben sollen. Nicht nur ein Land, die ganze Welt. Also wir warten darauf, dass Gott kommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft und uns zusammen mit Jesus als Regenten über diese neue Schöpfung setzt. Das ist das, worauf wir warten. Jetzt eine Frage an die Kinder. Kinder, wir wollen in den Himmel, oder? Das ist unser Ziel. Aber was ist das Allerbeste am Himmel? Was ist das Allerbeste da? Genau, jetzt kommt die Kinderstundenantwort. Jesus. Jesus ist das Allerbeste. Vielleicht denken wir, auch wir Erwachsenen, naja, so ein Erbe hier, so eine Villa, wie ich vorhin gesagt habe, die 4 Millionen, das ist was Greifbares. Darauf könnte ich mich freuen. Aber vielleicht denken die Kinder, so ein Haufen von Spielzeug oder ein eigenes Pferd oder ich weiß nicht was, das wäre ein tolles Erbe. Aber Gott sagt uns ganz klar, nein, das ist gar nichts. Gar nichts im Vergleich zu dem, was ich für euch vorbereitet habe, nämlich mich selbst. Jesus Christus ist für uns das größte Geschenk, das höchste Ziel. Und die Galater, ich denke, die wussten das. Die wussten, es ist so wichtig, dazu zu gehören. Es ist so wichtig, Erben Gottes zu sein und deshalb eben auch Nachkommen von Abraham zu sein. Und das stimmt auch, wenn wir die Kapitel hier davor lesen, dann wird genau das gesagt. Ihr müsst Abrahams Same sein, ihr müsst dazugehören. Denn jetzt kommen eben diese Juden, diese Gruppe von Juden und sagt, ja, aber ihr habt euch vom Judentum abgekehrt. Ihr habt die Beschneidung nicht, die Heiden, oder ihr haltet das Gesetz nicht mehr. Ihr gehört gar nicht wirklich dazu. Darum, wenn du wirklich dazugehören willst, dann brauchst du noch mehr. Du brauchst diese Beschneidung, du musst dich wirklich an das Gesetz halten. Das ist das, was die hier reingebracht haben. Und diese Galater, die sind ins Schwitzen gekommen, so sehr, dass Paulus um sie bangt und sich fragt, wo steht ihr überhaupt? Und irgendwie ist das nachvollziehbar, oder? Ich meine, wenn du Angestellter von einer Firma bist, ja, und du investierst alles, du machst unendlich viele Überstunden, du planst, du denkst mit, du bist der beste Mitarbeiter, dann weißt du trotzdem, dass du diese Firma nicht erben wirst im Normalfall, wenn der Besitzer stirbt, sondern wenn er einen Sohn hat, selbst wenn der gar nichts für die Firma gemacht hat, wird er sie an ihn weitergeben. Deshalb wussten sie, es ist so wichtig, dass wir dabei sind, dass wir zu dieser Gottesfamilie gehören. Wir lesen jetzt hier in den Versen 26 bis 29 aus Kapitel 3 eine Antwort mit zwei Teilen. Gott sagt uns, wir sind vollwertige Söhne und wir sind vollwertige Erben. Schaut es mal an in Vers 26. Da steht, denn ihr alle seid Söhne Gottes. Ihr alle seid Söhne. Warum versucht ihr, auf irgendwelchen krummen Wegen noch mit reinzukommen? Ihr gehört schon dazu. Ihr seid Söhne Gottes. Problem gelöst. Aber wie das, was genau steht in Vers 26? Da steht, durch den Glauben. Nicht durch die Beschneidung, nicht durch das Gesetz, nicht dadurch, dass ihr irgendeine besondere Prüfung ablegt, dass ihr euch ganz besonders gut auskennt in der Bibel. Durch den Glauben. Ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes. Ihr habt es euch nicht erkauft, nicht ergaunert. Ihr musstet keinen umbringen, damit ein Platz frei wird. Es gibt ja wirklich Menschen, die denken, das ist nur eine gewisse Anzahl an Platz. Und wir müssen jetzt uns anstrengen, dass wir wirklich reinkommen in den Himmel. Nein, Gott hat das gemacht. Gott hat euch adoptiert. Aber irgendwie klingt Adoption negativ, oder? Ich meine, wer möchte schon gerne adoptiert sein, denkt man dann. Aber das Ding ist, es ist genau andersrum. Dass wir adoptiert sind, bedeutet, dass Gott zu jedem Einzelnen von uns ganz bewusst hingegangen ist und ihn erwählt hat, wie wir vorhin gesungen haben. Das heißt, jeder Einzelne ist ein geliebtes Kind Gottes. Es gibt viele Kinder, die werden von ihren Eltern nicht gewollt. Die werden ausgestoßen, die werden ausgesetzt. Wir hatten einen Nachbarn, der wurde einfach als kleines Baby irgendwo vor die katholische Kirche gestellt. Keiner weiß, wo er herkommt, wer er ist. Bei Gott ist das anders. Er ist hingegangen und hat uns zu sich aufgenommen, in seine Familie. Er wollte uns. Ganz bewusst hat er das gemacht. Vom Haaransatz bis zum großen Zeh bist du Gottes Eigentum, Gottes Kind. Und weil er dich adoptiert hat, ist das die Lösung für dieses Problem. Du bist ein vollwertiger Sohn. Und Paulus schließt hier die Erklärung ab in Vers 29. Ich lese es nochmal. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das heißt, ihr seid in dieser Segenslinie, in dieser Glaubenslinie, seid ihr drin. Dadurch gehört ihr dazu, dass Gott euch adoptiert hat. Jetzt kommt der zweite Teil dieser Antwort, nämlich ihr seid nicht nur vollwertige Söhne, ihr seid auch vollwertige Erben. Warum sage ich immer vollwertig? Schaut euch nochmal die Verse 27 und 28 an. Paulus macht hier eine Liste auf, die von uns heutzutage oder von vielen Leuten gerne missbraucht wird. Ja, dieses, es gibt weder das noch das vor Gott. Da sagen ganz viele, ist doch ganz klar, was das meint. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen. Das heißt, ich darf zum Beispiel als Frau Pastorin werden. Oder ich darf mich als Christ selber entscheiden, ob ich jetzt eben ein Mann oder eine Frau sein will. Wir sind doch alle gleich. Es kommt ja nicht mehr auf diese Unterschiede an. Oder eben, wen ich lieben will, wen ich heiraten will. Und das zieht sich das auch so sehr in die Kirche rein. Weil wir sind ja in Jesus alle gleich. Aber das ist absolut nicht das, was Paulus hier an dieser Stelle gemeint hat. Es wird nur leider eben oft so ausgelegt. Was Gott hier meint, ist, dass es bei Gottes Kindern keinen Unterschied mehr gibt in Bezug auf das Erbe. In Bezug auf unsere Stellung vor Gott. Weil wisst ihr, damals, in die Zeit, wo er das reinschreibt hier, da waren Frauen nicht gleichberechtigt. Als Töchter warst du nicht gleichberechtigt, was das Erbe angeht. Oft hast du gar nichts bekommen. Oder Heiden hatten keinen Anteil an diesen Segnungen von den Juden, bis Christus kam. Im Normalfall. Und Knechte hatten sowieso keinen Anteil an dem, was die Herren bekommen haben. Und jetzt sagt er in Vers 28, ihr seid alle einer in Christus. Was er hier ganz bewusst macht, auch besonders an euch, liebe Frauen, er nennt ganz bewusst uns alle Söhne. Das ist absolut nicht sexistisch gemeint, sondern im Gegenteil, was er macht, ist, er erhebt uns alle, egal ob Mann oder Frau, auf eine Stufe, nämlich Erben, und er benutzt das gleiche Wort, was er später von Jesus sagt. Jesus ist sein geliebter Sohn und er benutzt das gleiche Wort für uns, egal ob Männer oder Frauen. Er erhebt uns alle auf diese gleiche Stufe. Das heißt, egal wo du herkommst, egal durch was für Gemeinden du gelaufen bist, was bis jetzt deine Gemeindegeschichte war, egal ob du Mann oder Frau bist, ob Student oder Rentner, darauf kommt es nicht an. Du bist ein vollwertiger Sohn Gottes und du bist ein vollwertiger Erbe Gottes. Und hier drin steckt natürlich auch für uns als Gemeinde eine sehr wichtige Aufforderung. Wenn wir von Gott zu 100% angenommen sind, dann sollten wir einander auch so behandeln. Dann sollten wir einander zu 100% annehmen, weil es wäre eine Beleidigung gegen Gott, wenn wir mit dem, was er sich erworben hat, den Menschen, die er adoptiert hat, wenn wir jetzt auf sie runterschauen, sie belächeln oder nicht ganz ernst nehmen. Ja, wir sollten diese Vielfalt, die hier gerade vor mir sitzt, diese Vielfalt der Gemeinde Gottes, sollten wir schätzen und nutzen. Das ist für uns eine so große Bereicherung. Gott hat uns zu einer Familie gemacht. So, das heißt, wir sind Gottes geliebte Kinder, weil wir glauben und nicht mehr, oder? Nicht ganz. Galater 3 und vor allem dann die Galater 4, der Anfang, zeigt uns noch ganz stark eine andere Wahrheit. Nämlich, es wird da ergänzt, ja, du bist adoptiert durch Glauben und das macht dich zum Erben und trotzdem musst du gewisse Bedingungen erfüllen, um dazuzugehören. Weil das Wort Gottes, besonders im Alten Testament, ganz deutlich sagt, wenn du das Erbe bekommen willst, dann musst du das ganze Gesetz halten. Also sind wir quasi wieder auf Null. Gerade eben habe ich noch gesagt, es ist aus Glauben, es ist nicht aus Werken, du musst nichts dafür tun. Und jetzt sage ich, es gibt Bedingungen. Aber keine Sorge, Gott hat auch hierfür die perfekte Lösung. Und das ist der zweite Predigtpunkt, nämlich Gott macht dich und mich zu Erben, indem er uns adoptiert durch den Gehorsam von Jesus. Gehen wir mal weiter zu Kapitel 4. Und wir sehen in diesen ersten 7 Versen drei Dinge. Drei Dinge, die alle mit G anfangen. Vielleicht könnt ihr euch das merken. Wir waren gefangen im Gesetz. Wir sind gerettet durch Gehorsam und wir werden gezogen durch den Geist. Gefangen durch Gesetz, gerettet durch Gehorsam und gezogen durch den Geist. Also als erstes sehen wir waren gefangen durch das Gesetz. Und das ist sehr, sehr wichtig. Lasst uns nochmal anschauen, wie Paulus hier diese Spannung aufbaut und danach diese Mauer wieder einreißt. Also in Vers 1 und 2 von Kapitel 4. Da sagt Paulus im Grunde, es bringt dir gar nichts, Erbe Gottes zu sein, wenn du noch immer unter der Autorität von jemand anderem stehst. Ja? Du bist rechtmäßiger Erbe, Vers 1. Du bist Herr aller Güter. Das bedeutet, dir gehört all das, was Gott bieten kann. All das gehört dir. Aber du stehst noch unter der Fuchtel von einem anderen, weil du unmündig bist. Darum bringt es dir gar nichts, dass dir alles gehört. Ja, vielleicht kannst du dir das so vorstellen, jemand zeigt dir einen Raum, der macht eine Tür auf und dieser Raum ist voll der schönsten Dinge, ja, voll der größten und wertvollsten Schätze. Und dann sagt er hier mit dem Dokument alles, zeigt er dir, das alles, das gehört dir. Es gehört dir, es ist deins. Tja, aber ich habe den Schlüssel und dann schließt er wieder zu und geht weg und lässt euch da stehen. Für uns ist das so, wir bekommen den Schlüssel zuerst, wenn wir mündig sind, das heißt, wenn wir das Gesetz erfüllt haben. Ja, und das große Problem ist, hier steht, wir waren unmündig. Das heißt, wir waren einfach nicht erwachsen. Es ist wie wenn Eltern ihrem Kind sagen, hier, ich habe dir ein Auto gekauft, das gehört dir und dir vielleicht sogar den Schlüssel gibt, aber du darfst es nicht fahren, denn du hast keinen Führerschein, du bist noch nicht mündig. Und so waren wir gegenüber dem Gesetz nicht mündig, wir haben es nicht erfüllt. Vers 3, Da sagt Paulus, bei uns war es genauso. Wir waren als Knechte, also als Sklaven, diesen Grundsätzen unterworfen. Wir waren gefangen. Wir haben die Führerscheinprüfung ein ums andere Mal gemacht und sind jedes Mal durchgefallen. Das heißt, wir bekommen diesen Zugang nicht. Wer war dieser Verwalter, von dem hier geredet wird? Vers 5 zeigt das. Die, welche unter dem Gesetz waren, die mussten losgekauft werden. Der Verwalter, also der Sklaventreiber sozusagen, war das Gesetz. Erinnert euch jetzt mal an die Schriftlesung, an diese Gesetzeslesung. Da stand eure Gerechtigkeit vor Gott. Die muss die der Pharisäer und Schriftgelehrten noch weit übertreffen. Ihr müsst noch viel gerechter sein, noch viel besser. Sonst, stand da, werdet ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Also ganz klar, was hat Gott jetzt hier für eine Lösung? Und das ist der zweite Unterpunkt hier, nämlich wir sind gerettet durch Gehorsam. Lest nochmal Verse 4 und 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gottes Lösung ist, er schickt einen, es kommt einer, der kauft uns frei. Und meistens, wenn wir das hören, denken wir, was auch ganz richtig ist, wir denken an das Opfer von Jesus, wir denken an seinen Tod am Kreuz, durch den er uns befreit hat. Das ist absolut richtig, aber was wir auch nicht vergessen dürfen ist, was die Bibel ganz klar lehrt, dass wir auch durch Werke gerettet sind. Nicht durch unsere eigenen Werke, sondern durch die Werke und den Gehorsam von einem anderen. Wir sind gerettet durch den Gehorsam von Jesus, weil Jesus das Gesetz, wie er vorhin gesagt hat in der Schriftlesung, perfekt erfüllt hat. Er ist nicht gekommen, hat es aufgelöst. Er ist gekommen und hat jedes einzelne Strichlein dieses Gesetzes erfüllt. Deswegen wird das hier so betont in Vers 4, dass dieser Sohn kam, von einer Jungfrau geboren wurde, wie wir es vorhin bekannt haben, im Glaubensbekenntnis und unter das Gesetz getan wurde. Damit wir wissen, Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern Jesus hat auch für uns gelebt, er hat auch für uns gehorcht. Vielleicht ist mit diesem Vergleich, den ich hier habe, vielleicht kann man es sich so besser vorstellen. Versetzen wir uns mal zurück in die Zeit, wo wir alle Kinder waren. Ja, und stellt euch vor, ihr habt jetzt als Kinder eine große Liste von euren Eltern bekommen, was ihr alles zu tun habt. Ja, eine ganze Liste, was ihr alles machen sollt. Ihr sollt das Haus aufräumen und putzen, die Wäsche waschen gehen, die Betten neu beziehen, die Blumen gießen, den Boden bohnen, was auch immer. Eine Riesenliste. Und wir als ungehorsame Kinder, die Eltern gehen aus dem Haus und wir machen nichts davon. Ja, wir faulenzen, laden vielleicht noch Freunde ein, machen noch mehr Schmutz im ganzen Haus. Und dann hören wir, wie die Eltern zurückkommen. Und wir wissen, au Backe, wir haben nichts von dieser Liste gemacht. Was wird passieren, wenn die Eltern reinkommen? Und wir rennen die Treppe runter und sehen, die Eltern kommen durch die Tür und alles im Haus ist gemacht. Ja, der Boden, der ist so sauber, dass man davon essen könnte. Die Wäsche ist nicht nur gewaschen, sie wurde gebügelt, zusammengefaltet, auf einen Stapel gelegt. Die Toilette duftet, die Blumen, die sehen aus, als würden gleich Goldstücke dran wachsen. Und eure Eltern kommen rein und sind überwältigt von eurem Gehorsam und von eurem, ja, von diesem vorbildlichen Gehorsam. Und sie drücken das aus und nehmen dich in den Arm und loben dich und du bist einfach verwirrt. Und dann siehst du im Hintergrund deinen älteren Bruder, der da steht, man sieht ihm noch den Schweiß auf der Stirn, den Putzlappen in der Hand und du weißt ganz genau, er hat das alles gemacht. Und die Eltern, die freuen sich über dich und loben dich und lieben dich dafür, dass du all das gemacht hast, obwohl du nichts davon getan hast. Und wir denken uns, oder vor allem denken sich wahrscheinlich die Kinder, so einen Bruder hätte ich auch gerne, der alles für mich macht. Und jetzt sagt Gott uns hier in seinem Wort ganz klar, Kinder Gottes, ihr habt diesen älteren Bruder. Ihr habt einen, der für euch alles getan hat, worin ihr versagt habt. Nämlich Jesus, der in allem perfekt gehorcht hat. Und so, wie es in Vers 5 heißt, uns losgekauft hat und wir dadurch zu Söhnen gemacht worden sind. Also Gott macht uns zu Söhnen durch den Gehorsam von Jesus. Okay, was heißt das jetzt konkret? Ja, das bedeutet, dass wenn du heute Morgen, und ich bin mir ganz sicher, dass ich das über dich sagen kann, Gott nicht so geliebt hast, wie er in seinem Wort sagt, wie du ihn lieben sollst, dass er dich trotzdem wie ein Vater von ganzem Herzen liebt, weil Jesus ihn zu jeder Sekunde seines Lebens so geliebt hat, wie er es wert ist. Das bedeutet, dass auch für die Kinder, wenn sie uns nicht so gehorchen, wie sie sollten, obwohl Gottes Wort das ganz klar sagt, an die Kinder, dass Jesus es für sie getan hat, dass Jesus der perfekte Sohn war. Ja, das bedeutet, bei all der Untreue, die wir haben, bei all dem, was uns schief geht, jeden Tag, bei all den falschen Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, bei all den falschen Blicken, bei all der Zeitverschwendung, worin wir uns immer wieder versündigen, dass wir einen haben, der das perfekte Leben zur Ehre Gottes geführt hat, der Vorzeige-Christ war, nämlich Jesus, unseren älteren Bruder, der das alles für uns getan hat. Und deshalb dürfen wir zu Gott kommen, als hätten wir ein unschuldiges Herz und reine Hände. Und Gott tut nicht nur so, als ob. So, okay, ich kneife mein Auge zu, eigentlich sehe ich bei dir das Ganze noch, aber ich gucke mal nicht richtig hin. Nein, es wird uns angerechnet. Vorhin, ich habe das ein bisschen übersprungen, in Vers 27 und 28, da steht, wir sind mit Christus überkleidet. Wir haben Christus angezogen. Wenn Gott uns anschaut, sieht er nicht mehr all unser Versagen, sondern er sieht nur diesen heiligen Sohn. Das ist das Herrliche an diesem Evangelium. Und es gibt einfach nichts Größeres als das. Und trotzdem ist es so verrückt, wir hören das Sonntag für Sonntag. Wir lesen das immer wieder. Wir halten es uns selbst vor Augen, wenn wir zu Gott beten, und trotzdem neigen wir dazu, wie die Galater, irgendwie einen anderen Weg zu gehen oder Gott nicht so richtig zu glauben und doch zu zweifeln und uns vielleicht doch so ein bisschen einzuschleimen bei Gott und doch mehr zu tun, damit er uns mehr liebt. Aber wisst ihr, was noch verrückter ist? Dass Gott genau diesen dreisten Ungehorsam sieht und darauf noch eine Antwort hat. Und das ist der dritte Unterpunkt hier. Wir waren nicht nur gefangen unter dem Gesetz, wir sind nicht nur gerettet durch den Gehorsam, sondern wir werden auch gezogen durch den Geist. Es ist in Vers 6, da steht, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Vater. Gott hat nicht nur seinen Sohn geschickt, damit er für dich gehorcht, er hat auch seinen Geist geschickt, damit er dich zu Gott zieht, die ganze Zeit. Und damit du in dieser vertrautesten Weise, wie es hier steht, diesen heiligen himmlischen Vater anrufen kannst. Mit Abba, mit diesem liebevollen Namen. Ja, und das erinnert mich so an diesen Psalm 16, deshalb habe ich den gelesen, wo David sich so freut darüber, dass Gott selbst sein Erbe ist, wo er sagt, ich habe diesen Gott, den habe ich alle Zeit vor Augen und deshalb wanke ich nicht, wenn ich angefochten werde, wenn die Zweifel kommen, wenn die Anfechtungen kommen, deshalb, weil ich ihn vor Augen habe. Ich meine, Kind Gottes, was willst du mehr? Es gibt einen dreieinigen Gott, das passt doch so gut zu letzter Woche, zu der Predigt, der sich selber aufmacht zu uns, um dich zu trösten. Und dich in deinem Glauben festzumachen. Der Vater, der dich adoptiert. Der Sohn, der für dich gehorcht hat. Und der Geist, der dich immer wieder zieht. Der dich zu einem Kind des Höchsten macht und dich erinnert, dein Vater im Himmel, der hat wirklich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um dich zu retten, damit du dazugehörst. Und dich zu überschütten, auch mit dieser Hoffnung, auf dieses herrliche Erbe. Amen.